Hingehört. Stars der alten Musikszene und ihre musikalischen Favoriten.
Die Dirigentin und Geigerin Michi Geig sagt, wenn man Musik von Mozart und Haydn spielen will, dann kommt man ohne das Wissen der französischen Barockmusik des 17. und 18. Jahrhunderts nicht aus. Das Wissen über deren Spielweise, die Verzierungen und die Architektur. Michi Geig hat dieses Wissen und eines ihrer Lieblingsstücke ist die Suite aus Hippolyte et Aricie von Jean-Philippe Rameau. Hippolyte et Aricie, das ist Rameaus erste Oper. 1733 hat er sie komponiert, da war er 50 Jahre alt. In diese Suite hat sich Michi Geig schon verliebt, als sie in Holland bei Sigiswald Köyken Barockgeige studiert hat. Und schon die Ouvertüre war wie ein Donnerschlag für sie.
Ja, typisch französisch ist natürlich, das hat aber jetzt noch nichts mit Rameau zu tun, es ist, dass die Oberstimme sehr reich besetzt ist. Also diese Dussy-Stimme, das erste und zweite Geigen und die Bläser einfach wirklich Kollabate spielen. Dass die Haute Contre und Taille, das sind die zwei Mittelstimmen, hier mit Bratschen besetzt. Nicht so groß besetzt sind und dann nochmal eine groß besetzte Bassgruppe. Also der Rahmen ist sehr präsent. Und durch die zwei getrennten Bratschen ist es ein besonderes Klangbild. Aber die Harmonik ist natürlich vollständig da. Es ist jetzt keine extreme Harmonik jetzt in dem Lentement, also in dem langsamen Teil von der Ouvertüre. Aber ich glaube, das Klangbild, es ist einfach so, die harmonische Abfolge ist anders und das ist, was mich sehr bewegt hat. Sonst weiß man eigentlich ein bisschen, wie es weitergeht, aber hier geht es anders weiter, wie man denkt. Und dann wieder, wenn der schnelle Teil kommt, das war für mich damals ein Wahnsinn. Es ist ein Zittern, ein Hämmern und also die Fagotte dazu, die Farbe der Fagotte. Es hat sehr was Intensives. Und im Grunde wird ja eigentlich diese tragische Dimension einer Leidenschaft, in diesem Fall von Phaedra, wird hier schon vorgestellt. Was er mit den Farben wieder macht, wenn er runtergeht in den Bass und dann, was die Mittelstimmen machen mit der halben Note. Badam, baba, immer diese badam, baba, dieses Mahnende und dann die ersten Geigen und Bläser ganz in das tiefe Schwarz eintauchen. Das ist noch mehr zum Fürchten. Das ist die Stelle, wo Diana in ihrem wunderschönen Garten ist und Amor taucht auf und versucht, sie mit einer Rede, mit seiner Arie zu verzaubern, zu verführen. Und das ist halt der Vorspann dazu, dieses Gracieusement, Air en Rondeau. Wie er das einsetzt, wie er das mit den Flöten macht und mit der hohen Lage der Mittelstimmen, es ist einfach, es kriegt so einen wunderschönen Duft, man riecht es direkt. Ja, und es ist natürlich wieder en rondeau, ja, der A-Teil kommt dreimal, aber es ist einfach, was er so in diesem A- und B-Teil, also harmonisch zaubert. Es duftet, es verführt und macht total glücklich. Es wäre nur mal einfach zu probieren, so einen Satz ganz ohne Verzierung zu spielen. Also das würde man nicht mehr wiedererkennen. Also es würde so arm werden. Und wenn man diese ganzen Agreements und Dioscules und Pourdivoirs und wenn man das alles mit Sinnlichkeit füllt, also was oft gefährlich ist bei der französischen Musik, wenn man diese Verzierungen nicht emotional und sinnlich füllt, dann ist es fast unerträglich. Weil es vor lauter Verzierung ist, blitzt da und blitzt da. Aber es hat alles einen Sinn. Und das ist bei diesem Stück ganz besonders hörbar und spürbar. Das allererste schon, dass wir die Oberstimmen spielen, weil dann kriegen die anderen, die Mittelstimmen und die Bassgruppe kriegen. Sie können es dann unterstützen, was sie da oben hören. Und natürlich, das hat viele Projekte lang gedauert, dass das ein natürlicher Umgang wurde mit den Verzierungen. Es ist nämlich wirklich, und auch mit der Inegalität und mit der Geschmeidigkeit und Eleganz dieser Musik. Aber es ist eine unglaubliche, tolle Stuhle. Also für uns Streicher sowieso, man muss eine ganze Palette von Bogengeschwindigkeiten sich aneignen und eine Wendigkeit und die beste Schule für unsere Bogenhand. Lärm des Gewitters. Das ist zum Beispiel eine Sache, die Rameau neu in die Musik bringt, dass er Naturschilderungen bringt. Und das war ganz neu. Also das gibt es bei Lully noch nicht. Mit 32stel Figuren und Tiraden und Tonleitern abwärts und aufwärts mit Akzenten, wo er auch Angaben gibt, ja, verschwinden, leiser werden, stärker werden. Also es ist ganz modern. So, was in 100 Jahren ein Schubert alles reingeschrieben hat in seine Partituren, steht plötzlich bei diesem Stück. Er hat da wirklich ganz, ganz viele Angaben gemacht, was er wollte, mit Akzenten. En adoucissement oder toujours fort oder fort und du. Also immer wieder steht irgendwas. Und es war natürlich wild mit Dreiklangzerlegungen und Tiraden rauf und runter. Sehr virtuos und natürlich harmonisch, auch wieder mit ein paar Überraschungen drinnen. Diese ausholenden Sprünge nach oben, zum Beispiel im dritten Takt, im sechsten Takt. Und dann wird es sehr extrem ab Takt 22, wenn die drei Klangzerlegungen, die schnellen, anfangen. Da geht es fast bei jedem Takt. Und dann diese Point d'arrêt in 25, einfach Schock. Das sind auch so spezielle Sachen. Auch was die Basslinie macht, die geht auch raus aus ihren Tremolos und spielt Tiraden rauf, runter, dann ab 40. Das ganze Tutti, was macht in 41 und verschwindet im Pianissimo. Also das ist alles angegeben von Rameau, wie er das haben will. Ich glaube, das Orchester wird einfach zur Bühnenkulisse. Er braucht keine Bühnenbilder, die Bilder sind hier. Also die ganzen Airs hier, es gibt drei davon, die spielen sich alle in der Unterwelt ab. Drum wählt er eine sehr dunkle Farbe. Gerade diese dritte ist sehr tief in den Streichern. Und was hier das Besondere ist, dass hier die Oboen nicht mit den Streichern gehen, sondern hier eine wirklich, wie in einem klassischen Orchester, schon eine harmonische Funktion haben. Und dazu kommen noch Hörner. Das macht er in seiner Fassung 1757 kommen dazu, also in der Letztfassung. Und hier kommen dann die Hörner dazu. Also ganz neue Hörerfahrungen und höchst modern. Und dann die Kontrabässe auch hier mit diesen tiefen Cs. Das muss so richtig grunzen da unten. Ja. Es ist erstens einmal ein 6/8-Takt und es gibt daher viele Takte mit 6/8. Und vor allem in der Bassgruppe, diese ganzen Dreiklangzerlegungen nach unten, das sind richtige Peitschenhiebe und es kann strotzen vor Hässlichkeit, finde ich. Also das ist eine Stelle, und zwar Theseus wird einfach das Schicksal vorausgesagt. Und das ist so schrecklich, dieses Unentrinnbare und das Tragische und das Bedrohliche, was in diesem Ritornell irgendwie rüberkommt. Ja, das war auch sehr, sehr ergreifend für mich damals. Und an dem habe ich so viel gearbeitet, auch bei uns im Orchester, weil es benötigt so viel Widerstand im Spielen. Also man kann einfach spielen bam, bam, bi, bam, bam, ba. Aber es kann auch sein jam, bam. Also es muss so zusammengekniffen sein und in sich gefangen, dann wird das Stück so großartig Auch die 16, da haben zum Beispiel auch die Fagotte eine eigene Stimme. Fagotte sind getrennt von der Bassstimme und die fangen an. Und das ist schon so eine Mystik, dieser Fagotte-Unisono-Klang. Und dann kommen die Bratschen und dann die Geigen auf der G-Seite und wow. Und die zweiten Geigen erst in Takt 13. Aber es ist, ich finde schon, dass das ganz was Unausweichliches, Unverrückbares, Unentrennbares hat, dieses Stück. Und es ist so toll gemacht. Die Achteln und natürlich auch die Synkope danach. Jam, bam, ba. Und diese wirklich absolut gezügelten und festgehaltenen Sechzehntel. Kein Sechzehntel darf leicht gehen. Es muss alles nach viel Arbeit und Mühsal klingen. Und das sind wieder so Sachen, finde ich, die sind gar nicht mehr so leicht umzusetzen, weil wir kennen ja keine Widerstände mehr. Also die Türen gehen von selber auf. Das war früher ganz anders. Also mit Widerständen zu tun zu haben, haben wir täglich gehabt. Und das ist weg. Also ich finde es für junge Menschen sehr schwer, dieses Gefühl von schweren Türen und schweren Sachen. Also wenn man nicht wirklich am Bauernhof aufwächst, glaube ich, kommt man da gar nicht mehr hin. Dieser Satz braucht diese körperliche Erfahrung. Das ist hier bei der Symphonie Gracieusement ist das dann der letzte Akt. Und nachdem Hippolyt ist er mit Aresia im Exil und er ist eigentlich jetzt zu tot geglaubt, weil er mit diesen unglaublichen Ungeheuern im Meer kämpfen musste und sie liegt im Gras und wird einfach von ganz außerirdischen süßen Klängen wieder aufgeweckt. Und das macht Rameau wieder mit zwei geteilten Geigen. Und nur mit einer Mittelstimme, also Haute, Contre und Teil spielen zusammen. Und natürlich mit Flöten. Also der ganze Satz, wie der geführt ist und wie die Mittelstimmen geführt sind, es ist natürlich über alles steht Du drüber, also ganz zart und wahnsinnig zärtlich, lieblich. Wie er die Flöten einsetzt, es ist immer betörend. Also da fällt mir jetzt wirklich kein anderes Vokabel ein dazu und einfach Frieden, ganz was Friedliches, Pastorales hat es. Da gibt es sehr viele Verzierungen auch. Bei Rameau ganz besonders ist, dass er auch die Verzierungen in den Mittelstimmen ziemlich klar schreibt und angibt. Also ich finde, das Einzige, wo man sie manchmal ergänzen muss, sind zum Beispiel in der Bassgruppe, da steht wenig bis gar nichts. Da braucht man eben auch dann wieder diese Erfahrung mit dieser Musik, dass man weiß, wo man sie also ergänzt. Das macht schon, gerade in der Farbkombination mit einer großen Bassgruppe und den Fagotten, ist das wahnsinnig schön. Es darf nicht, also es ist natürlich nicht so viel wie in den Oberstimmen, aber so hier und da ein Port d'Ivoire oder ein Dierskolé muss schon ergänzt werden. Ja, was hier wieder passiert, gerade mit diesen zwei Sätzen, finde ich, ist schon wieder eine Bühnenkulisse, was er malt. Also erstens dieser wunderschöne Garten, wo Aresia liegt und schläft. Und also ich meine, es sind nicht nur diese betörenden Klänge, aber man kriegt wirklich, man hat sofort ein Bild vor sich, wie dieser Garten ausgeschaut hat und was für Vögel oder welche Klänge müssen sie so betört haben. Und was darauf folgt, ist ja nämlich wirklich, dass dann aus diesem Schluss, auf diesen wunderschönen Ausklang von diesem Bühnenbild Garten plötzlich ein Windstößchen kommt von den Zephyren, die der unglücklichen Aresia den Hippolyt zurückbringen. Und wie das gemacht ist, also es gibt keine Mittelstimmen, die Bässe fangen ziemlich hoch an und dann Violinen und Flöten spielen unisono ein und mit welchen Effekten, mit einfachsten Effekten ist das gemacht. Und wenn man dann so genau hinschaut, so einfach ist es eben doch nicht. Auch zum Beispiel jetzt da wieder im Bass, was er macht dann ab Takt 5 mit diesen ganzen Noten, mit einer aufsteigenden Chromatik und was die Oberstimmen dazu machen. Also mit welchen Mitteln er diese Bilder einfach erreicht. Auch was er dann ab Tag 13 macht. Also die Bassgruppe bricht dann aus ihren Aufgängen in ganzen Noten und plötzlich kommt auch im Bass eine Achtelstelle. Aber nur, um das Ganze einfach ein bisschen zu Ende zu bringen. Es wird wiederholt und verschwindet am Ende im dreifachen P. Und dann kommt eben die Chaconne. Die Chaconne von Rameau, das sind wirklich ein Wahnsinn. Sie sind immer der strahlende Schlusspunkt, natürlich. Ende gut, alles gut. Ja, es geht eigentlich in Moll los. Ein A-Moll wird dann später zu A-Dur. Aber es hat trotzdem Mollcharakter, hat es schon unglaublich was Positives. Trotzdem was Strahlendes und Souveränes, was Festliches in sich. A-Moll stand ja auch oft für die Liebe. Und was auch in diesem Stück, was ich überhaupt noch nicht erwähnt habe, bei der französischen Musik ist natürlich, dass man die Inegalität, muss man natürlich erwähnen. Ich bin ja überzeugt, dass das damals sowieso so war. Man hat nicht vier Achtel gleich gespielt. Es wurde jedes Achtel, Hanno Cordi immer sagt, das waren nicht vier gleiche Salamischeiben. Dass man jede Achtel anders gestaltet hat. Oder wenn man zum Beispiel sogar Bindungen hatte, dann ist es ja eh automatisch, dass man die beiden Achtel ungleich spielt. Und trotzdem, das ist auch ein Kapitel, wo sehr viel trainiert werden muss im Orchester, dass man eine wirklich schöne, fließende Inegalität schafft. Ich sag dann immer, so wie in der Westernmusik, das wirklich in ein wunderschönes Fließen zu kriegen, ohne dass das aufdringlich wird, das ist wirklich schwer. Also da müssen wir meistens hart dran arbeiten als Streicher. Was jetzt dann zum Beispiel 33 macht, wo die Fagotte ihre Stelle haben, zusammen mit rhythmischen Einwürfen von den Oboen. Auf sowas erwartet man einfach. Das ist schon wieder so ein bisschen entrückt. Ende gut, alles gut.